SWR 2 Lesenswert Magazin.
Diese Woche wurde in Stuttgart der Johann Friedrich von Cotta Literatur- und Übersetzerpreis verliehen. Ein zweigeteilter Preis mit einem langen Namen. Den Literaturpreis erhielt Svenja Leiber für ihren Roman Casimira, der in Ostpreußen spielt und diesen immer noch etwas tabuisierten Raum auf wunderbare Weise literarisch neu eröffnet. Der Übersetzerpreis wiederum ging an den Sinologen Thilo Diefenbach für die Anthologie Zwischen Himmel und Meer, eine Anthologie, die nach Taiwan und also ebenfalls in eine bei uns literarisch nicht gerade stark ausgeleuchtete Gegend führt. Eine Anthologie taiwanischer Literaturen, so lautet der Untertitel. Taiwanische Literaturen, was mag das sein? Das kann uns Thilo Diefenbach jetzt erklären. Er ist vom SWR Stuttgart zugeschaltet. Guten Tag, Herr Diefenbach.
Guten Tag, Frau Borchardt.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Cotta-Preis. Der Preis ist ja benannt nach dem berühmten Stuttgarter Verleger. Der wurde 1764 geboren, ist 1832 gestorben. Ja, von Cotta in Stuttgart bis ins ferne Taiwan, das ist ein weiter Weg. Erstaunlicherweise sehen Sie, Herr Diefenbach, aber trotzdem eine Verbindung, oder?
Ja, zunächst mal vielen Dank für die Glückwünsche. Und in der Tat, es gibt eine Verbindung. Der Cotta Verlag, der damals von Johann Friedrich Cotta geleitete Verlag, hat 1791 einen Reisebericht, die deutsche Fassung eines Reiseberichts, veröffentlicht. Der Autor hieß Moritz August von Benjowski, war ein ungarischer Graf, der eine abenteuerliche Reise zurückgelegt hat von Polen über Sibirien runter nach Japan bis nach Macau, wobei er eben auch in Taiwan, was damals Formosa hieß, Station gemacht hat. Und da Johann Friedrich Cotta ein sehr gewissenhafter Verleger war, hat er die meisten der Bücher, die er selber verlegt hat, auch durchgelesen. Und insofern ist es sehr wahrscheinlich, dass Johann Friedrich Cotta auch dieses Manuskript, dieses Reiseberichts gelesen hat und damit eben ein gewisses Bild von Taiwan, Formosa vermittelt bekam. Johann Friedrich Cotta hat außerdem 1828 eine Zeitschrift gegründet mit dem Titel Das Ausland. Und schon im ersten Jahrgang dieser Zeitschrift, also noch zu Cottas Lebzeiten, wurde dort ebenfalls Formosa erwähnt. Auch in den späteren Jahrgängen ist immer wieder davon die Rede.
Das Ausland aus dem frühen 19. Jahrhundert, das muss man ja unbedingt noch mal lesen. So eine fantastische Zeitschrift, hatte sogar was über Taiwan dabei.
Richtig.
Ja, Sie wurden jetzt für Ihre Anthologie taiwanischer Literaturen ausgezeichnet. Gemeinhin gilt die Insel Taiwan, auf die ja China, wir wissen das, wir lesen das alle paar Tage mit unangenehmen Nachrichten, auf die China so gerne zugreifen möchte. Allgemein gilt Taiwan als chinesischsprachige Insel, womit dann meistens das Mandarin gemeint wird, das also in der Region Peking gesprochen wird. Das stimmt auch teilweise, aber teilweise stimmt es eben auch nicht. Welche Sprachen werden denn aktuell auf Taiwan gesprochen?
Ja, nach wie vor sehr viele. Taiwan war schon immer mehrsprachig, ist es auch heute noch. Wobei man zugeben muss, dass die Dominanz des Mandarin heutzutage erdrückend ist. Neben dem Mandarin gibt es aber noch andere Sprachen, die schon viel länger in Taiwan gesprochen werden, wie eben das Taiwanesische oder das Hakka, das ebenfalls vom chinesischen Festland her nach Taiwan eingewandert ist. Und die ältesten Sprachen sind natürlich die indigenen Sprachen, also die Sprachen der austronesischen Ureinwohner, die mit den sinitischen Sprachen wie Mandarin, Hakka und Taiwanesisch gar nichts zu tun haben, also ein völlig anderer Sprachstamm sind. Diese Sprachenvielfalt hängt natürlich zusammen mit der politischen Geschichte Taiwans, das immer wieder den, sagen wir mal, Besitzer gewechselt hat. Vor 1945 war es 50 Jahre lang japanische Kolonie und nach dem Ende des Pazifischen Krieges, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde es übernommen von der chinesischen Kuomintang, angeführt von Chiang Kai-shek. Und erst diese Partei hat das Mandarin nach Taiwan gebracht. Vor 1945 hat in Taiwan niemand das nordchinesische Mandarin beherrscht. Und nach 1945 wurde es dann den Taiwanern sehr schnell aufgezwungen. Das heißt, ab 1946 war der Gebrauch des Japanischen in der Öffentlichkeit in Taiwan verboten. Das war natürlich für die gebürtigen Taiwaner eine Katastrophe, denn sie wurden gewissermaßen über Nacht illiterat und mussten ganz von vorne anfangen und eine für sie ganz fremde Sprache erlernen. Und leider hat diese sehr rigide Sprachpolitik in der Kuomintang insofern Früchte getragen, als die eigentlich taiwanischen Sprachen, nicht das Taiwanesische und das Hakka, und die Ureinwohnersprachen immer weiter zurückgedrängt wurden. Jetzt mittlerweile, wo Taiwan schon seit einigen Jahrzehnten eine Demokratie ist, versucht man, diese Sprachen wieder zu revitalisieren. Aber das ist leider Gottes eine recht schwierige Aufgabe und die Dominanz des Mandarin wird auch nicht wieder gebrochen werden können. Es wäre auch die Frage, ob das unbedingt wünschenswert wäre, denn schließlich braucht man ja als Staat mindestens eine echte Verkehrssprache.
Zumal es inzwischen ja auch die Muttersprache von wahrscheinlich den allermeisten Taiwanern geworden ist. Mandarin, Taiwanesisch, südchinesische Dialekte, all diese Sprachen spielen eine Rolle auch in ihrer Anthologie Zwischen Himmel und Meer. Außerdem kommen aber noch verschiedene Ureinwohnersprachen hinzu. Es kommt das Japanische hinzu. Da brauchten Sie aber Hilfe, denn Sie sind ja Sinologe und können vielleicht nicht aus dem Japanischen übersetzen.
Das ist richtig. Und ich habe mir dafür dann Mitarbeiter gesucht, die so freundlich waren, Texte für mein Buch beizusteuern. Das heißt zum Beispiel, was die Texte aus dem Japanischen anging, das war dann die Schweizer Japanologin Fabienne Hofer, die für mich einige Gedichte und einen sehr wichtigen Essay aus dem Japanischen direkt ins Deutsche übersetzt hat. Und was das Taiwanesische angeht, das ich leider auch nicht beherrsche, da hat mir dann Frau Patricia Hong Wenjen, eine gute Bekannte, geholfen. Und die hat dann gleich auch noch aus zwei verschiedenen Formen des Taiwanesischen übersetzt, nämlich ein Text, der auf Taiwanesisch rein mit lateinischen Buchstaben verfasst ist, und eine Erzählung neueren Datums, die in einem Mischsystem geschrieben wurde, nämlich einerseits lateinische Buchstaben, andererseits sinitische Schriftzeichen.
Also wer ein taiwanisches Lesebuch herausgeben will, der muss verschiedene Sprachen abbilden. Das haben Sie auch gemacht. Sie haben verschiedene Sprachen aufgenommen, aber haben auch ganz unterschiedliche Geschichten und Blicke auf Taiwan mit in Ihrem Buch drin. Das reicht also von den Ursprungsmythen der Ureinwohnervölker quer über Lieder und Gedichte, Reiseberichte auch, bis zu den ganz neuen Großstadttexten aus Taipeh. Haben Sie Lieblingstexte in Ihrer eigenen Anthologie?
Das ist natürlich eine gefährliche Frage, denn wenn ich jetzt bestimmte Autoren hervorhebe, sind alle anderen beleidigt.
Die hören ja nicht zu.
Ja. Das Schöne bei der Arbeit an dieser Anthologie war, dass ich vollkommen frei war in meiner Textauswahl. Es ist ja keine Auftragsarbeit, sondern es ist völlig in Eigenregie entstanden. Das heißt, ich konnte mir genau heraussuchen, welche Texte ich übersetzen wollte. Und ich übersetze prinzipiell nur solche literarischen Texte, die mir gefallen. Sei es sprachlich oder sei es inhaltlich, aber sie müssen mir gefallen, erst dann habe ich Spaß dran und nur dann wird auch die Übersetzung gut. Und das heißt, prinzipiell erstmal gefällt mir natürlich jeder Text, den Sie in dieser Anthologie finden. Aber es gibt natürlich auch schon Texte, die hervorstechen oder die mir besonders nah gehen oder mich besonders berühren. Da wäre zum Beispiel das kurze Gedicht eines taiwanischen buddhistischen Mönches namens Shi Binzong. Der hat ein Gedicht geschrieben mit dem Titel Besuch im Tempel des Seelenrückzugs am Grüngrassee. Das ist ein nur 8 Verse umfassendes Gedicht, das in den ersten 7 Versen eine vollkommen harmonische Idylle zeichnet. Also eben die Landschaft und den Tempel an diesem schönen See. Und dann mit dem letzten Vers kippt das Ganze plötzlich. Und aus der Idylle wird eine Ahnung der kommenden Bedrohung. Also es ist die Rede von Rauch und Feuer ringsumher bereiten Grund zur Sorge. Also da wird ganz klar, dass der Autor sich nicht so wohl fühlt oder seine Idylle eben bedroht sieht.
Das ist ein Gedicht von 1943.
Der Punkt. Denn wenn man sich dieses Datum ansieht, dann weiß man, worum es ihm geht. Dass er nämlich Angst hat, dass der rund um Taiwan tobende pazifische Krieg doch noch auf Taiwan übergreifen könnte. Was er dann auch getan hat 1945, als zum Beispiel die Amerikaner Taipei bombardiert haben.
Vielleicht muss man sagen, damals war Taiwan japanische Kolonie, also unter japanischer Verwaltung.
Das ist richtig. Und deswegen, die Amerikaner hatten sogar erwogen, auf Taiwan zu landen, was sie dann nicht getan haben, sondern sie sind auf Okinawa gelandet. Und man weiß ja, dass das eine ungeheuer blutige Operation war. Insofern ist Taiwan vom Schlimmsten noch verschont geblieben. Aber die Ahnung, die in diesem Gedicht von Shi Binzong zum Ausdruck kam, sollte sich letztlich dann doch noch bestätigen.
Taiwan ist eine Insel, ein Inselstaat, ungefähr so groß wie Baden-Württemberg. Sie sind studierter Sinologe, Sie nennen sich aber mit einem Augenzwinkern ein Taiwanologen. Was genau ist das, ein Taiwanologe? Und ist das, wenn man sich so auf eine Insel konzentriert, ist das nicht ein bisschen eng gefasst?
Ja, Augenzwinkern würde ich noch nicht mal sagen. Dafür ist mir die ganze Sache doch zu ernst. Ich bezeichne mich als Taiwanologe, weil ich mich mit Taiwan befasse. Und das muss man, wenn man das als Sinologe tut, muss man das hervorheben, weil es ein, in meiner Sicht ein eigenes Feld ist. Und zwar ein sehr, sehr großes. Es mag jetzt räumlich gesehen von der Fläche her nicht so überragend groß sein, aber das heißt nichts. Wir haben in Taiwan über 400 Jahre schriftlich fixierte Geschichte. Wir haben davor mehrere Jahrtausende Prähistorie. Wir haben einen sehr großen Fundus an Material zu Sitten und Gebräuchen, zur Geschichte allgemein, zur Politik und zu Sprachen, zur Literatur. Wenn man sich das anschaut, auch gerade was da in den letzten Jahren die Taiwaner selber zusammengetragen und ediert haben, ein riesiges Reservoir an potenziellen Forschungsgegenständen. Und das meiste davon ist noch gar nicht ausgewertet. Also Taiwan bietet Dutzenden von Forschern über Generationen hinweg genug zu tun. Insofern würde ich nicht sagen, dass Taiwanologie sehr eng gefasst ist, vor allem, weil sie ja gar nicht daran vorbeikommen, es komparatistisch zu betrachten. Sie müssen ja, weil so viele Einflüsse von außen immer wieder nach Taiwan gekommen sind, sie müssen China im Blick haben, sie müssen Japan im Blick haben, sie müssen mit Blick auf die Literatur auch Europa und die USA hinzuziehen. Und das erweitert nochmal den Reichtum der Taiwanologie und die Möglichkeiten dieses Gebiets ganz erheblich.
Also da gibt es noch viel zu entdecken und auch viel zu erforschen. Und Sie haben sich auch schon seit längerer Zeit ans Werk gemacht. Vor einigen Jahren haben Sie bereits die Anthologie Kriegsrecht herausgegeben mit Texten aus Taiwan, die ja die bleiernen Jahre des Kriegsrechts auf Taiwan reflektieren. Das waren die Jahre 1949 bis 1987, also auch retrospektiv die Texte. Die Zeit, nachdem die Kuomintang vom chinesischen Festland übergesetzt hatte und Taiwan quasi erobert hatte. Jetzt kommt die nochmal viel weiter gefasste und preisgekrönte Anthologie Zwischen Himmel und Meer hinzu. Und aktuell arbeiten Sie auch noch an einer taiwanischen Literaturgeschichte, die es so auf Deutsch nun überhaupt noch nicht gibt. Welchen Schwerpunkt möchten Sie denn in der Literaturgeschichte legen?
Ich möchte in der Literaturgeschichte das fortführen, was ich mit meiner neuen Anthologie Zwischen Himmel und Meer schon angefangen habe. Ich möchte den Schwerpunkt setzen auf die Vielsprachigkeit Taiwans. Und ich möchte die auch nutzen, um die bisherige Epocheneinteilung herkömmlicher Literaturgeschichten zu überwinden. Die meisten Literaturgeschichten, die es bislang gibt, orientieren sich strikt an den politischen Daten. Also die holländische Zeit und dann die Qing-Zeit, die japanische Zeit, dann die Kuomintang-Zeit, die Kriegsrechtsjahre. Und das ist mir viel zu schematisch. Und es ist vor allen Dingen, glaube ich, auch für eine Literaturgeschichte überhaupt nicht angebracht, sich rein an politischen Daten zu orientieren, weil die Literatur, natürlich reagiert sie auf die politische Entwicklung, aber sie schaltet ja nicht unmittelbar mit der politischen Entwicklung um. Und deswegen möchte ich die einzelnen Sprachstränge mir ansehen, also den Sprachstrang des Mandarin, den Sprachstrang des klassischen Sinitisch, den des Taiwanesischen und dann innerhalb dieser einzelnen Stränge die Daten herausfinden, die für diesen Sprachstrang, für diesen Literaturstrang wichtig waren. Also es wird tatsächlich ein ganz neuer Ansatz in dieser Literaturgeschichte zu finden sein.
Da leisten Sie wahre Pionierarbeit und das zu Taiwan, einem ja eigenständigen, demokratischen, kleinen Land. Wir haben immer mehr mit Nachrichten aus und über Taiwan zu tun. Und deswegen ist es wichtig, über Taiwan zu lesen, finde ich. Und da findet man fantastisches Lesematerial in Ihrer Anthologie Zwischen Himmel und Meer, die im Judizium Verlag erschienen ist. Sie haben, Thilo Diefenbach, den Stuttgarter Kotter-Preis diese Woche erhalten. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Borchardt.